Ich wünsche mir sehr, dass Sie den bedeutenden Schritt der Einbürgerung gehen. Werden Sie Deutsche. Werden Sie Deutscher. Deutschland braucht Sie.
Also der deutsche Pass ist für mich äußerst wichtig. Der bedeutet für mich eigentlich eine große Freiheit. Und eigentlich für die deutschen Behörde ist mein Pass viel wichtiger als ich selbst.
Stell dir vor, vor dem Gesetz stehen die Türhüter. Du kommst als Frau aus der Stadt, als Mann vom Lande, du kommst als Kind, als Jugendlicher, der in Deutschland geboren ist, und bittest um Eintritt in das Gesetz. Das Tor zum Gesetz steht offen.
Es hängt ein Schwert über einem. Das weiß man auch, wenn man da mit einem anderen Pass hier lebt.
Also vielleicht zögern Sie noch. Aber bedenken Sie, durch die Einbürgerung werden Sie gleichberechtigte Bürgerin oder gleichberechtigter Bürger unseres Landes. Mit allen Rechten und Pflichten als Staatsbürger.
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.
Werde ich mit Singen Deutsch?
Werde ich mit Singen Deutsch?
Ist nicht so einfach, Deutsch zu werden.
Deutsche Mädels sind die Besten.
Ein Feature zur Einbürgerung von Inge Braun und Helmut Huber.
Bleib ich immer Ausländer bis Ende. Wen hätte ich auch deutscher Pass?
Ja, deutschen Pass auf dem Papier. Mein Blut ist aber ausländisch, ne?
Ich habe ja lange gekämpft, innere mit mir selber, dass ich wirklich deutsche Staatsbürgerschaft annehme. Weil ich brauchte normalerweise nicht. Ich habe doch feste Arbeit. Ich habe die festen Einkommen. Geht es mir eigentlich auch nicht so schlecht. Und mit dem türkischen Pass könnte ich auch alles machen können. Verreisen. Ich habe ja Aufenthaltserlaubnis unbefristet. Aber ich möchte ja wählen. Ich möchte nicht eine Nummer sein, eine Person werden hier in Deutschland. Dass die Politiker mich auch ernst nehmen, muss ich mal aufpassen, was ich rede.
Als erstes erklären Sie bitte, dass Ihres Wissens nichts gegen Sie vorliegt. Dass Sie nicht kürzlich bestraft worden sind, Ihres Wissens nicht gegen Sie ermittelt wird, weder in Straf- noch in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Dann können Sie das hier bitte unterschreiben.
Ein letztes Mal sitzt der junge Familienvater Batal S. seiner Sachbearbeiterin gegenüber. In blütenweißem Hemd und Bluejeans.
Sie erhalten jetzt zu dieser weiteren Erklärung ein Merkblatt. Das ist identisch mit der Erklärung, die Sie unterschreiben. Ich zeige Ihnen mal hier, worum es geht. Gemäß § 25 Absatz 1 des deutschen Staatsangehörigkeitsgesetzes geht die deutsche Staatsangehörigkeit automatisch verloren, wenn Sie eine andere Staatsangehörigkeit freiwillig erwerben. Dass wir darüber gesprochen haben und Sie das Merkblatt bekommen haben, das unterschreiben Sie bitte hier.
Seinen aktuellen Einkommensnachweis hat er vorgelegt, mit seiner Unterschrift erklärt, dass er bereit ist, seinen Pass beim türkischen Generalkonsulat entwerten zu lassen.
Vielen Dank. Herr Sulak, wenn Sie das Bedürfnis haben, sich entsprechend festlich zu kleiden, wenn wir uns im Rathaus sehen, dann sollte diesem Bedürfnis keine Grenze gesetzt sein. Wir sehen dort uns in einem feierlichen Rahmen.
Ja, das ist recht, aber ich fühle mich so
wohl, ja. Es sieht auch gut aus. Danke. Vielen Dank. Ja, ich wollte Sie bloß hinweisen, damit Sie nicht überrascht werden.
Du sollst aufstehen, dich erheben. Alle erheben sich. Du sollst die Lippen bewegen. Singen, Einigkeit singen und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland.
Für das deutsche Vaterland.
Es ist nicht so einfach, Deutsch zu werden.
Du sitzt in einem Berliner Rathaussaal zwischen arabischen Familien, türkischen Schülern, iranischen Studenten.
In diesem Moment ist es so ein Austritt aus einer Welt und ein Eintritt in die neue Welt.
Zwischen afrikanischen Ehemännern in Anzügen, rumänischen Geschäftsmännern, ukrainischen Wissenschaftlern.
Aber was verspricht mir die neue Welt? Wird es besser? Werde ich eine neue Person, die im Alltag sich freier und entspannter bewegen kann als zuvor.
Festlich gekleideten Frauen im Kleid, im Kostüm, im Sari.
Und ich muss ehrlich sagen, ich kann ja nicht jeden Tag mit dem deutschen Pass vor der Brust oder vor die Stirn durch die Gegend laufen.
Mädchen mit Kopftuch in Stöckelschuhen. Zwischen Buddhisten, Christen, Moslems, Atheisten.
Kommen Sie.
Geliebte.
Rüm ist zusammen mit ihrer Mutter Mariam zur Einbürgerungsfeier gekommen.
Ich erkläre feierlich, dass ich das...
Zu Hause schon hat die Achtjährige den Text für das Gelübde geübt.
Grundgesetz und die Gesetze der...
Wie die Erwachsenen wird sie ihn vor dem Bürgermeister aufsagen, wenn sie, die achte Tochter libanesischer Kriegsflüchtlinge, die in Deutschland geboren wurde, heute Deutsche wird.
Und alles unterlassen werden, dass ihr...
Dafür mussten ihre Schulzeugnisse und ihre Geburtsurkunde vorgelegt werden.
Schanden könnte...
Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Schön, dass Sie da sind. Wirklich. Wenn wir das zweimal im Monat hier machen und ich mich unten in meinem Büro verabschiede, wenn meine Sekretärin mir die Amtskette umgelegt hat, dann gehe ich immer raus und sage, so, ich gehe jetzt Neuköllner machen. Und so ist das auch. So ist das auch.
Heinz Buschkowski, Bezirksbürgermeister.
Es ist ab heute auch Ihr Neukölln, Ihre Stadt.
Das ist nicht gut beim deutschen Gesetz. Meine Kinder hat deutsche Pass und dann außer ich und mein Mann.
Es ist die Stadt, in der Sie leben, Ihre Kinder leben werden, Ihre Kindeskinder.
Rühms Mutter Mariam zieht ihr Kopftuch zurecht und schaut auf den Bürgermeister am Rednerpult.
Und auch Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass es so lebenswert in dieser Stadt bleibt, wie es ist.
Ich will den Herrn Bürgermeister besuchen, ich und mein Mann. Diese Woche, nächste Woche. Ich will den Herrn Bürgermeister mir helfen.
Und dass das, was unsere Vorväter und Vormütter erkämpft haben, zum Teil mit dem Leben bezahlt haben.
Der Bürgermeister soll ihr helfen.
Auch für unsere Kinder und ihre Kinder bereitsteht.
Noch hat Mariam C. sich nicht getraut, ihn in seinem Amtszimmer aufzusuchen. Seit 23 Jahren lebt sie in Deutschland. 5 ihrer 8 Töchter brachte sie hier zur Welt. Aber ein Bürgermeister hat sie noch nie gewählt. 2-mal wurde ihr Antrag abgelehnt. Die Familie bezieht Hartz IV, ein häufiger Grund für ein Scheitern der Einbürgerung. Mariam C. und ihr Mann haben einen 3. Antrag gestellt und einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Neue Prüfungen stehen bevor.
Einbürgerungstest. Sie haben die letzte Testfrage falsch beantwortet. Die nächste Testfrage lautet: Wann wurde die Bundesrepublik gegründet?
A. 1939. B. 1945. C. 1949. D. 1951.
1941.
Da gibt es nicht 41.
49.
39, 45.
49, ja.
49, gut, 1949.
Gut. Ich bin Deutsch und ich scheiß auf das Nazi-Pass. Ich scheiß drauf, was früher war, scheiß auf Stalingrad. Ich bin Repräsentant dieser Jugend. Wir sehen nach vorn, wir wollen nie wieder bluten. Ich bin Deutschland. Scheiß auf dein Hakenkreuz. Ich bin die Jugend von heute, es ist Schwarz-Rot-Gold.
Einbürgerungstest. Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne?
A. Friedrich von Schiller. B. Clemens Brentano. C. Johann Wolfgang von Goethe. D. Heinrich Hoffmann von Fallersleben.
Friedrich oder Heinrich? Kann sein Friedrich oder Heinrich Hoffmann?
Ich denke, das war Goethe.
Gülle, Gülle, Goethe. Wir Deutschen wurden in der jüngsten Vergangenheit doch immer wieder gefragt, ihr lieben Deutschen, seid ihr alle da? Ja, aber nicht mehr lange. Das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesogen, nein. Das ist die demografische Entwicklung in diesem Land. Und deshalb behaupte ich, ein Sprachkurs in Türkisch ist eine Investition in die Zukunft. Es ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Türke auch in deiner Familie auftaucht. Und was willst du da sagen, wenn die Schwiegertochter oder der Schwiegersohn vor der Tür stehen? Gülle, Gülle? Außerdem heißt das auf Wiedersehen. Und das ist kein guter Start in der Beziehung.
Mein Vater sagt immer, wir haben die Deutschland zusammengebaut, waren die Deutschen nicht alleine. Wo die Kuchen hier kam, da wollen sie nur alleine essen. Also wir möchten gerne auch von dem Kuchen was haben, weil wir auch mitgemacht haben. Deswegen habe ich mir lange gekämpft und überlegt, ich möchte Wien. Ich möchte ernst genommen werden.
Du willst ein Mensch sein, der Rechte hat in diesem Land. Nicht mehr stundenlang auf der Ausländerbehörde sitzen, Angst vor Abschiebung haben, eine Ewigkeit auf ein Visum warten, in Transiträumen auf Flughäfen festsitzen.
Der Einbürgerungsbewerber, die Bewerberin ist auch verpflichtet, seinen Einbürgerungswunsch zu begründen mit eigenen Worten. Warum will ich Deutscher werden? Das ist sehr interessant, sehr vielfältig. Leider Gottes auch oft genannt, ja, weil ich besser reisen will. Das ist wahrlich ein schlechter Grund, Deutscher werden zu wollen. Na, da stecken ja ganz andere Dinge hinter einer Nationalität.
Vaterlandsliebe, was sollst du sagen? Dass auch du Deutschland bist? Auch wenn deine Existenz hier immer noch nicht als Selbstverständlichkeit angesehen wird? Dass es ein Privileg ist, einen bestimmten Pass zu haben? Dass es ein Fluch sein kann, wenn dir der falsche Pass in die Wiege gelegt wird? Dass es immer ein Kommen und Gehen geben wird?
Ein Kommen, ein Gehen, ein Bleiben. Manchmal ist für Sana H. alles wieder gegenwärtig. Der Krieg, die Zeit des Embargos, der Tag, an dem sie den Irak verließ, die lange Fahrt durch die Wüste nach Jordanien, ihre Heirat in Amman, das kurze Zusammentreffen mit einem für sie damals fast Fremden, der Jahre zuvor vor Saddam Hussein geflohen war.
Weil der Geheimdienst sucht mich und nicht gefunden. Und ich habe abgehauen 1981 von Irak.
Der in Deutschland um Asyl ersucht hatte, irgendwann deutscher Staatsbürger geworden war. Den sie, die junge Studentin, kennengelernt hatte, als er, der viel Ältere, mit seinem deutschen Pass wieder im Irak zu Besuch war. Der sie mitnahm nach Deutschland. Weg wollte sie damals. Alles wollte sie sein. Nur keine Irakerin. Nur keinen Krieg mehr erleben.
Ich bin Irakerin. Bleibe ich auch Irakerin bis Ende. Aber ich bin hier in Deutschland und will ich auch Deutsche sein. Weil ich kann nicht jetzt nach Irak zurück, weil ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts in Irak. Ich bin hier jetzt in Deutschland und ich habe Familie jetzt, meine Kinder, mein Mann. Und ich will hier bleiben.
Ich will in Deutschland leben. Ich liebe Deutschland. Ich liebe die Gesetze von Deutschland. Ich liebe Menschlichkeit auch in Deutschland. Deswegen, ich will Deutsche werden. Nur wegen auch meine Kinder.
100 Augenblick nach vorn. An der Kopfwand die Deutschlandfahne, der Berliner Bär, das Bezirkswappen. Eine junge Kubanerin hat zur Feier ihre Mutter mitgebracht und ihren deutschen Ehemann. Monatelang hat die Mama in Havanna zu ihren Heiligen gebetet. Offensichtlich wurde sie erhört.
Meine Damen und Herren, eingeführt in die heutige Veranstaltung hat uns das Musikkollegium Berlin. Sie haben, das werden Sie gemerkt haben, ein Potpourri aus verschiedenen Nationalhymnen gespielt.
Stefanie Vogelsang, Bezirksstadträtin.
Und ich hoffe, dass jeder einzelne von Ihnen die Nationalhymne seiner Abstammung in diesem Potpourri auch erkannt hat. Herzlichen Dank für die Einspielung, meine Herren vom Musikkollegium Berlin.
Ich habe mich angepasst, ich habe die Sprache gelernt. Und ich dachte, naja, jetzt, dass ich auch eine Tochter habe, die Deutsche ist, mein Mann ist Deutscher, und möchte ich auch Deutscher sein, auch dazugehören, so wie eine Familie.
Alle 14 Tage versammeln sich um die 50 Personen, wie heute auch, um deutsche Staatsangehörige zu werden. Wir betrachten es als eine große Ehre, dass Sie sich dazu bekennen.
Ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte nicht eine Nummer sein, eine Person werden hier in Deutschland.
Batal S. wirkt ernst und angespannt. Wieder in blütenweißen Hemd und Jeans ist er im Rathaus erschienen. Den Tag hat er freigenommen.
Aber letztendlich ist das ja heute ein Tag für Sie, der für Sie, für Ihre Kinder, für Ihre Kindeskinder das Leben schon ein bisschen verändern wird.
Herr S. arbeitet in einer Autofabrik. Mitte der 90er Jahre heiratete er eine in Deutschland geborene Türkin und zog nach Berlin. In seiner alten Heimat Ostanatolien hatte er Marschschuhe hergestellt, Hochzeitsschuhe. Sein Vater war bereits vor Jahrzehnten als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen.
Und ich finde sowieso ungerecht, Leute wie meine Eltern, Papa zum Beispiel, der kommt vor 40 Jahren hier, er kann noch nicht mal im Bürgermeister wählen. Und was er hier gelitten habe in Deutschland, was er mitgemacht hat, wenn er das erzählt hätte, glaubt ihr keiner. Und deswegen 40 Jahre arbeiten, 40 Jahre Steuern zahlen, 40 Jahre gelitten hier und kann ja nicht meine Bürgermeister werden.
Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht und nicht so blass ist im Gesicht? Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
Wohin? Nach Heidelberg, wo ich ein Heim hab?
Nein, du weißt, was ich meine.
Komm, lass es sein. Ich kenne diese Frage seitdem ich klein bin, in diesem Land vor 2 Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich manchmal, was habe ich hier verloren? Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder.
Wenn du wählen wolltest, musstest du einen deutschen Pass haben. Aber wie solltest du ihn bekommen? Ohne deutsches Blut in den Adern, ohne deutsche Vorfahren.
Einbürgerung war bis Anfang der 90er Jahre die Ausnahme und galt als Gnadenakt der Behörden. Es existierte kein einklagbares Recht auf den deutschen Pass. Die Gebühr für das Verfahren konnte maximal 5.000 D-Mark betragen. Elemente des Jus Soli, des Territorialprinzips, sollten erst mit dem neuen Staatsbürgerschaftsgesetz im Jahr 2000 eingeführt werden. Bis dahin galt das Jus Sanguinis, das Abstammungsprinzip.
Prinzipiell gab es auch im damals ja noch geltenden Staatsangehörigkeitsrecht von 1913 Wege, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Diese Wege waren allerdings mit hohen Hürden versehen.
Karin Schönwelder, Professorin am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften.
Man musste relativ lange, über 10 Jahre in Deutschland gelebt haben. Es wurde angesehen, welchen Lebenswandel man hatte. Und da gab es doch recht spießige Vorstellungen davon, was ein wünschenswerter Lebenswandel war. Und es wurde ja prinzipiell nur eingebürgert, wenn es im Interesse Deutschlands war. Und was das Interesse
1951, 2.357 Einbürgerungen.
1955, 16.515.
1960, 24.071.
1975, 24.925. 1985, 34.913.
Nicht eingebürgert werden sollten. Man kann sich denken, dass damit Kommunisten, andere Linke sicherlich die Einbürgerung verweigert werden konnte. Verlangt wurde die totale Hinwendung zur Bundesrepublik. Also eine ganze Reihe Hürden, die hier aufgebaut wurden und die dazu beitrugen, dass Einbürgerungszahlen niedrig blieben und dass die Bundesrepublik Deutschland nach außen signalisierte, es ist nicht erwünscht, dass ihr Mitglieder dieses Staatsvolks werdet. Wir wollen, dass ihr Ausländer bleibt, lange Zeit. Auch wir wollen eigentlich lieber, dass ihr wieder nach Hause geht.
Mein Vater fuhr unser ganzes Leben lang fort. Das war das Mantra meines Daseins. Wir fahren fort. Mit anderen Worten, wir kehren zurück. Dieses Mantra hat mich mein Lebtag begleitet. Es hing wie ein Damoklesschwert über meiner gesamten Kindheit. Von früh bis spät, Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus. Ständig hieß es, wir kehren zurück, wir kehren zurück, wir kehren zurück. Wir kehren zurück, wir kehren zurück, wir kehren zurück. Meine Mutter hat jahrelang alles eingekauft und weggepackt. Wir hatten zu Hause eine Mauer von Kartons stehen, wo die tollsten Sachen drin verpackt waren. Das war meine ganz persönliche Mauererfahrung in Deutschland im Prinzip. Ich weiß, was es heißt, im Schatten der Mauer aufzuwachsen. Das kann man so sehen. Ich habe Montagsdemonstrationen abgehalten. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Aber es hat ja keiner auf mich gehört. Ich habe Begrüßungsgeld verteilt, keiner wollte es haben. So. Aber das war das monumentale Bauwerk meines Lebens, war im Prinzip diese Mauer, die bei uns zu Hause im Schlafzimmer stand und die davon kündete, dass wir eines Tages zurückkehren werden in das gelobte Land, wo wir ein besseres Leben haben sollen.
Mein Name ist Fatih Çevikoğlu. Ich bin 1972 in Köln im katholischen Heilig-Geist-Krankenhaus zur Welt gekommen. Und meine Eltern sind Ende der 60er aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Und es sieht so aus, dass ich hier sozialisiert bin und die deutsche Sprache ganz gut beherrsche. Und inzwischen sieht es so aus, dass ich aussehe wie Ali und spreche wie Hans. Ich bin der Ali Hans. Also die Allianz fürs Leben sozusagen.
Ach, du bist Deutscher? Komm, erzähl keinen Scheiß. Du willst den Beweis? Hier ist mein Ausweis. Gestatten Sie, mein Name ist Frederik Hahn. Ich wurde hier geboren, aber wahrscheinlich sieht man es mir nicht an. Ich bin kein Ausländer, Aussiedler, Tourist, Immigrant, sondern deutscher Staatsbürger und komme zufällig aus diesem Land.
Also, ich hatte nie vor, in Deutschland zu leben. Ich habe mein Land viel zu viel geliebt. Und in so einem kapitalistischen System wollte ich auch nicht leben. Nicht einmal studieren. Also, ich habe Kroatien verlassen, weil ich nicht mehr diese Erniedrigung wegen Bombardierung und von diesem Nationalismus ertragen wollte und konnte, da ich selbst Ungar bin und ich war in Kroatien schon immer eine Minderheit. Ich konnte mich auf gar keine Mehrheit berufen und das wollte ich auch nicht. Und das fand ich schon immer dumm, sich hinter einer Nationalität als Qualitätsmerkmal zu verstecken. Ehrlich zu sagen, ich habe in den letzten 15 Tagen fast ausschließlich die Beethoven-Klavierkonzerte gehört, so laut wie möglich, damit ich nur die Granatendetonationen nicht höre. Und das hat mir ziemlich viel emotionale Kraft gegeben, um das Land zu verlassen und dass ich irgendwie anderswo gehe.
Ein Gehen, ein Kommen, ein Bleiben. Manchmal ist für Pavel H. alles wieder gegenwärtig. Der nationale Wahn, der Krieg. Die Erinnerung an die Zeit davor, an Jugoslawien unter Tito, wo er als Bauernsohn Karriere machte, als Psychologe im offenen Strafvollzug sein Land repräsentierte und internationale Delegationen empfing. Und dann die andere Zeit, die Zeit als Asylbewerber und Sozialhilfeempfänger in Deutschland, wo er auf der anderen Seite des Schreibtisches saß. Mit eiserner Disziplin die Sprache lernte, einen Deutschkurs nach dem anderen besuchte.
Und ich hatte immer Glück mit guten Lehrern. Und ich habe mir in den Volkshochschulen versucht, auch immer die beste Kurse, die beste Lehre auszuwählen. Und die allerbeste habe ich am Ende auch geheiratet. Und dadurch hat sich mein Asylverfahren auch erübrigt. Erstmal, nachdem ich meine Frau geheiratet habe, war schon ein Problem, oder kein Problem, aber war nicht einfach, eine dauerhafte Aufenthalt zu bekommen. Und die Ausländerbehörde haben mich verdächtigt, dass ich diese Ehe wegen Papiere mache. Und ich konnte nicht nachweisen oder aufschreiben, dass ich mich einfach verliebt habe.
Einbürgerungstest. Sie haben den Einbürgerungstest noch nicht abgeschlossen. Die nächste Testfrage lautet:
Was wollte Willy Brandt mit seinem Kneifall 1970 im ehemaligen jüdischen Ghetto in Warschau ausdrucken?
A. Er hat sich den ehemaligen Alliierten unterworfen. B. Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergebung. C. Er zeigte seine Demut vor dem Warschauer Pakt. D. Er sprach ein Gebet am Grab des unbekannten Soldaten.
Er bat Polen und die polnischen Juden um Vergraben? Ja. B. Ist schwer.
Es gibt da mehrere Rechtsgrundlagen bei der Einbürgerung. Paragraph 8, Paragraph 9, Paragraph 10 des Staatsangehörigkeitsgesetzes.
Paragraph 10, Anspruchseinbürgerung. Absatz 1. Ein Ausländer, der seit 8 Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und handlungsfähig nach Maßgabe des Paragraphen 80 des Aufenthaltsgesetzes oder gesetzlich vertreten ist, ist auf Antrag einzubürgern, wenn er erstens, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik bekennt und erklärt, dass er keine Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder verfolgt und unterstützt.
Die Sachbearbeiterinnen, Inspektorinnen, Oberinspektoren durchleuchten dein Leben. Ermitteln bei anderen Behörden, stellen Anfragen beim Verfassungsschutz, beim Bundeskriminalamt, überprüfen dich, prüfen deinen Antrag. Mit ihren Gesetzen, Paragraphen,
Führung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes oder ihrer
Anwendungshinweisen, allgemeinen Verwaltungsvorschriften, besonderen Verwaltungsvorschriften, Erlässen, Ergänzungen, Regelungen, Ausnahmeregelungen, Härtefallregelungen, Sonderregelungen, Ermessensspielräume.
Bevor ich eine Einbürgerung beantragt habe, musste ich unzähligen Papieren besorgen.
Ich muss sagen, ich hatte zum Glück sehr viel Glück gehabt, dass meine Schwiegermutter bei der Ausländerpolizei gearbeitet hat.
Darunter befanden sich die Papiere von meinen Schwiegereltern aus Fulda.
Und sie kennt sich sehr gut aus mit Papieren und alles und Formularen.
Die armen Leute, die Deutschland nie verlassen haben, mussten die nachweisen, dass sie immer in Deutschland gewesen waren und dass sie noch Deutsche sind.
Und dann in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte auch Deutscher werden, dann hat sie fast alles für mich organisiert, diese Bürokratie und alles.
Und das war der Nachweis, dass meine Frau Deutsche ist.
Sie hat angerufen, hat die Papiere für mich besorgt und haben wir alle zusammen gemacht, weil ich glaube, ich alleine hätte ich nicht gekonnt.
Und wenn sie Deutsche ist, darf ich auch eine Einbürgerung beantragen.
Das hat auch sehr geholfen, dass immer meine Schwiegermutter dabei war. Das bedeutet, dass die Familie intakt ist. Das stimmt.
Eine wichtige Voraussetzung für einen Einbürgerungsanspruch ist der Besitz eines unbefristeten Aufenthaltsrechts oder einer Aufenthaltserlaubnis für andere als die in den Paragraphen 16, 17, 20, 22, 23, Absatz 1, Paragraphen 23a, 24 und 25, Absatz 3 bis 5, Zusatzzahl 13.
Bei Antragstellung eines Einbürgerungsantrages bitten wir den Antragsteller, bestimmte Unterlagen schon beizulegen. Das sind einmal die Personenstandsurkunden.
Einbürgerungsbehörde Berlin-Spandau.
Jachmann. Ja, hallo, Herr Techert. In Urlaub. Ja.
Man braucht viele Sachen, viele Papier. Die war ein Formular von Einbürgerung, deutsche Einbürgerung war 3 oder 4 Seiten erstmal. Was hast du gemacht hier? Von wo komme ich? Was ist mein Vater hat gemacht? Wo ist geboren? Wie heißt meine Mutter? Wo leben? Adresse? Und muss erzählen alles, was über meinen Vater oder meine Mutter und über mich von 0 Jahren vielleicht bis 34 jetzt bin ich, ja? Da muss ich alles erzählen, was habe ich gemacht, das ist Lebenslauf, ja?
Frau Hamdan hat am 24. Januar die Einbürgerung beantragt und hat eingereicht, zunächst einmal Personenstandsurkunden, ihre Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, den Pass hat sie vorgelegt. Und, jetzt muss ich mal blättern, ein Zertifikat über Sprachkurs, ihren Mietvertrag, den Bescheid vom Jobcenter, den aktuellen.
Zur Klarstellung möchte ich nochmals ergänzen.
Im Einbürgerungsverfahren müssen wir auch...
Eine Einbürgerung setzt zunächst das Vorliegen bestimmter Mindestanforderungen voraus.
Sofern Sozialgeld, also öffentliche Gelder vom Jobcenter bezogen werden, bestimmte Anfragen tätigen an.
Zu Ihnen gehört, dass der Einbürgerungsbewerber in der Lage ist, den Lebensunterhalt für sich und seine Angehörigen ohne Inanspruchnahme von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts,
da müssen wir das Jobcenter anfragen,
hier Arbeitslosengeld 2, zu bestreiten.
Wie derjenige zum Beispiel im Bewerbungsverhalten
von den genannten Bedingungen wird abgesehen,
sich darstellt,
wenn der Einbürgerungsbewerber den Bezug dieser öffentlichen Sozialleistungen nicht zu vertreten hat.
Denn der Bezug von öffentlichen Leistungen, also hier Arbeitslosengeld 2, ist ja erstmal grundsätzlich ein Einbürgerungshindernis für eine Einbürgerung.
Und man kann da nur drüber wegsehen.
Und ich habe drei Kinder. Sie finden keine Arbeit mit drei Kindern. Wen suche ich jetzt überall? Niemand wollte Frauen mit drei Kindern. Sie wissen genau, ist es schwer, Arbeit finden mit drei Kindern. Das ist wichtig. Und ich hoffe, machen keine Schwierigkeit mit diesen Sachen.
Was wäre gewesen? Was wäre gewesen, wenn es den Krieg im Irak nicht gegeben hätte? Wenn Sana ihr Universitätsstudium beendet hätte und wenn... Manchmal wünscht sich Sana H., die immer noch aussieht wie eine junge Studentin, ein neues Leben, ein anderes Leben. Ohne grauen Himmel. Ohne unzählige Bewerbungen für Aushilfsjobs in Supermärkten und Discountern. Ein Land, in dem sie nicht vom Ausländeramt zum Deutschkurs, zum Kindergarten, zum Jobcenter, zum Konsulat, zur Einbürgerungsbehörde rennt.
Ich muss jetzt warten und warten ohne Ende, ja. Und das ist auch ärgerlich, ja. Man weiß nicht, überhaupt kriege ich jetzt Einbürgerung nach 6 Monaten oder 7 Monaten oder nicht.
Bei mir ist es schnell gegangen, weil ich Arbeit habe, denke ich mir. Nicht, weil ich hübsch bin oder dass ich bessere Deutsche, neue Deutsche bin, aber weil ich arbeiten habe. Es ist einfach.
Wenn Sie sich die Einbürgerungskriterien angucken, nicht was alles erfüllt werden muss, wo angefragt wird, dann ist das ja nicht ohne. Ich soll Sprachkenntnisse erbringen, ich soll auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, ich soll ausreichende wirtschaftliche Voraussetzungen haben, ich muss mich aus meiner bisherigen Staatsangehörigkeit entlassen.
Okay, was können meine Eltern dafür? Dass sie keine Arbeit kriegen? Die suchen, die bekommen keine. Und die Bemühungen liegen ja vor, dass wir suchen nach einer Arbeit, aber uns keiner will.
Ich muss mich rechtmäßig hier aufhalten, ich muss den Einbürgerungstest erfüllen. Alles in allem sind die Anforderungen für eine Einbürgerung schon hoch. Und dazu kommt dann eben auch, dass keine Sicherheitsbedenken bestehen dürfen.
Deshalb ist es besser, so denkt man sich in Baden-Württemberg, auch gleich die Gesinnung zu prüfen. 29 Fragen aus dem gesonderten Gesprächsleitfaden für die Einbürgerungsbehörden, auch Moslem-Test von Kritikern genannt, sollen Zweifel an der Verfassungstreue des Passanwärters vertreiben.
Nun sitzen wir also in der Ausländerbehörde in Reutlingen, bekommen den Gesprächsleitfaden vorgelegt und sehen uns beispielsweise mit Frage 22 konfrontiert, in der es heißt:
Sie erfahren, dass Leute aus Ihrer Nachbarschaft oder aus Ihrem Bekannten- oder Freundeskreis einen terroristischen Anschlag begangen haben oder planen. Wie verhalten Sie sich? Mohammed, warum? Warum erfahre ich das aus der Zeitung, Allah? Geht so? So eine Frage. Wahnsinn. Hallo Deutschland. Unglaublich.
Im Prinzip heißt die Frage auf Deutsch: Sind Sie Terrorist? Ja, nein, nur gegen Bezahlung. Ist die Frage, die sich mir stellt. Und von diesen Fragen gibt es ganz viele.
Zuwanderer müssen bereit sein, die Verhältnisse bei uns zu akzeptieren, oder sie müssen sich einen anderen Platz auf der Erde suchen.
Wolfgang Schäuble, Bundesinnenminister.
Du hast lange gezögert. Noch war dir die Zeit in Erinnerung, als die rot-grüne Regierung 1998 die doppelte Staatsbürgerschaft einführen wollte und an der Opposition scheiterte. Du hast die Stimmen der Politiker nicht vergessen, die mit einer großen Unterschriftenkampagne die Bevölkerung mobilisierten.
Wir wollen, dass in Deutschland weiter Kirchenglocken läuten und nicht Muezzine rufen.
Roland Koch im Wahlkampf Januar 1999, nach der Landtagswahl im Februar, Ministerpräsident von Hessen.
Ich möchte ernst genommen werden. Ich möchte nicht eine Nummer sein, eine Person werden hier in Deutschland.
Ja, schönen guten Tag. Schlegel ist mein Name. Dann werde ich jetzt mal Ihre Einbürgerungsurkunde holen. Herr Batal Sulak. Ich hätte jetzt gern von Ihnen hier eine Unterschrift. Die Urkunde erhalten. Und dann hätte ich gern noch Ihren Pass.
So.
Den Pass bekommen Sie auch wieder. Ich werde allerdings die Aufenthaltserlaubnis ungültig machen, da Sie die ja dann als Deutscher nicht mehr brauchen.
Ja, aber für die Aufenthaltserlaubnis habe ich hier lange gekämpft.
Und nur so ungültig.
Jetzt einfach ungültig machen.
Aber Sie bekommen ja jetzt was Besseres.
Lassen Sie mich Ihnen so ein paar Ratschläge fürs Leben geben.
Nein, du willst kein staatsrechtlicher Tausendsassa sein.
Die sind manchmal nicht ganz so ernst gemeint, aber dann haben sie doch wieder ein bisschen was.
Wie Mata Hari oder Kim Philby die Pässe wechseln.
Zum einen der nicht so ganz ernst gemeinte.
Du willst nur den Pass behalten, mit dem du groß geworden bist, den du womöglich brauchst, dein Erbe im Land deiner Vorfahren anzutreten.
Wenn sie künftig mal wieder in das Land fliegen, wo der Großvater, der Vater oder auch sie selbst mal hergekommen sind, denken sie dran.
Am Ende musstest du klein beigeben.
Wenn sie aus dem Flieger steigen und in das Flughafengebäude kommen, da sind da meist zwei Schalter.
Nein, du hast deine alte Heimat nicht verraten.
An dem einen steht Inländer und an dem anderen steht Ausländer.
Wenn aus dir gleich ein Umländer wird, ein neuer Inländer, Bundesländer, Deutschländer, ein neuer Deutscher.
Künftig müssen Sie bei Ausländer durch, sonst stehen Sie an der falschen Schlange.
Einigkeit und Recht und Freiheit.
Herr S. kann künftig nur noch als Deutscher in die Türkei einreisen. Die Italienerin, die aus Protest gegen die Regierung Berlusconi am selben Tag wie er Deutsche wird, darf als EU-Bürgerin ihren italienischen Pass behalten. Auch die Kubanerin wird Deutsche und bleibt Kubanerin.
Ja, ich bin eine Tochter von Revolution.
Kuba verweigert, wie mehrere weitere Länder, generell seinen Bürgern die Ausbürgerung.
Ja. Also wir haben Ausnahmetatbestände für die sogenannte Hinnahme von Mehrstaatigkeit, so heißt das im Behördendeutsch. Da geht es also um die sogenannte doppelte Staatsangehörigkeit.
Ralf Techert, Oberamtsrat im Referat Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Da gibt es eine eigene Vorschrift, Paragraph 12 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Da wird Mehrstaatigkeit immer hingenommen, wenn der Herkunftsstaat die Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit überhaupt nicht zulässt. Dazu gehören so Länder wie Algerien, fällt mir da ein, Brasilien. Da gibt es eine Reihe von Ländern, Syrien, die entlassen ihre Staatsangehörigen, ihre Staatsbürger nie.
Ich kann glücklicherweise Deutsche und Brasilianerin sein. Früher war entweder oder und das wollte ich nicht, weil ich weiß es nicht, könnte sein, dass hier in Deutschland, weiß man nicht, dass die Zeit nicht so schön ist oder dass mit meinem Mann nicht mehr so gut klappt, dass ich sage, mein Gott, was mache ich hier alleine, ohne Familie, weil ich habe keine Familie, so Eltern, ne, hier. Und dann dachte ich, nee, das möchte ich nicht und ich möchte immer zurück nach Hause können. Wenn irgendwas ist, dass ich sage, ich bin Brasilianerin, ich gehe nach Hause.
Einbürgerungstest. Sie haben die letzte Testfrage nicht beantwortet. Die nächste Testfrage lautet:
Was steht nicht im Grundgesetz von Deutschland? A. Die Würde des Menschen ist unantastbar. B. Alle sollen gleich viel Geld haben.
Das wäre schön. Keine Armut, keine Reichtum. Ja.
C. Jeder Mensch darf seine Meinung sagen. D. Alle sind vor dem Gesetz gleich.
Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Nadler drauf. Dies bedingt, dass ich mir oft die Haare rauf. Jetzt mal ohne Spaß, ergab ich zuhauf, obwohl ich langsam Auto fahre und niemals sauf. All das Gerede von europäischem Zusammenschluss.
Dieser Song ist eben einer, der für Anfang der 90er Jahre so besonders war, weil er einer der ersten Hip-Hop-Songs war, der ganz deutlich den Rassismus thematisiert hat.
Manuela Bojaciew, Sozialwissenschaftlerin, Forschungen zu Migration, Rassismustheorie, Postkolonialismus.
Und auch ganz klar damals gesagt hat, selbst wenn ich einen deutschen Pass habe, der damals eben noch grün war mit einem goldenen Adler drauf und jetzt rot mit einem goldenen Adler drauf ist, ich aber in die falsche Straße laufe, dann krieg ich doch auf die Fresse.
All das Gerede von europäischem Zusammenschluss. Fahr ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frag ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss.
Wie soll ich sagen? Also ich bin sozusagen durch die 80er, durch die harten rassistischen 80er Jahre der Kohl-Regierung und die noch härteren rassistischen 90er Jahre der Kohl-Regierung in der Bundesrepublik gegangen. Das prägt einen natürlich ungemein. Ich bin hier geboren, und zwar in Frankfurt am Main, und zwar mit einem jugoslawischen Pass.
Also ich bin 1971 geboren. Entweder erst danach oder kurz vorher ist das Staatsbürgerrecht so geändert worden, dass man auch der Mutter nach eingebürgert werden konnte. In meinem Fall ist es so, dass meine Mutter Deutsche ist und mein Vater aus Jugoslawien kam.
Bis 1974 erbten Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit nur von einem deutschen Vater. Dann gibt es die Gleichstellung von Mann und Frau und auch Kinder einer deutschen Mutter erben die deutsche Staatsangehörigkeit. Das ist die erste bedeutende Erweiterung des Zugangs zum Staatsangehörigkeitsrecht. Aber insgesamt bleiben die Einbürgerungszahlen sehr niedrig.
Ich hatte auch nie vor, Deutsche zu werden. Glaube ich, wäre es bis heute nicht, wenn es den Krieg in Jugoslawien nicht gegeben hätte. Und das Verfahren hat, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr 3 Jahre gedauert. Und das war knallhart, weil im Laufe des Verfahrens von deutscher Seite aus die jugoslawische Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. Es wurde einfach seitens der Behörde behauptet, dieses Land gibt es nicht mehr. Und wir müssten jetzt erstmal eine andere Staatsbürgerschaft innerhalb dieses Landes beantragen, die wir dann abgeben können, damit wir die Deutsche kriegen.
Als ex-jugoslawische Staatsangehörige musste Manuela Bojaciev um Aufnahme in die Staatsangehörigkeit von einem der dort nach dem Krieg neu entstandenen Staaten ersuchen. Sie wurde Mazedonierin, um wiederum die Entlassung aus der mazedonischen Staatsbürgerschaft zu beantragen, um in Deutschland, wo sie geboren wurde, zur Schule ging und studierte, Deutsche zu werden.
Fremd im eigenen Land, was sollst du sagen? Dass für dich immer alles anders war? Dass das Leben dich oft in kafkaeske Situationen führte? Und du dich manchmal gefragt hast, was du hier verloren hast? In einem Land, das Millionen Gastarbeiter anwarb, aber kein Einwanderungsland sein wollte? Was sollst du sagen? Dass so mancher Krieg und politischer Umsturz dir in dein Stammbuch geschrieben ist? Und dass du in einem Land gelandet bist, wo es auf bundesdeutschem Boden Ossis gibt und Wessis und andere Deutsche?
Es gibt immer diese Behandlung. Was willst du hier? Woher kommst du? Wann gehst du zurück? Wie lange bleibst du noch? Du sprichst aber gut Deutsch. Das sind alles Reaktionen, die einem jeden Tag und immer wieder klar machen, eigentlich gehörst du nicht hierher.
Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutscher seine Sprache spricht?
Und nicht so blass ist im Gesicht. Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab's da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
Wenn fremdenfeindliche Äußerungen kamen, hatten meine Eltern uns beigebracht, uns das nicht zu sehr anmerken zu lassen oder uns verletzt zu fühlen, indem sie sagten, ihr wisst doch, wo ihr herkommt.
Und es kulminiert dann halt in dieser Situation, jetzt habe ich dann meinen deutschen Pass und habe dann so bei den Paralympics im Staatsbürgern, habe ich dann hier meinen deutschen Pass bekommen, weil für einen Türken sind sie ja ganz, sprechen sie ja schon ganz gut Deutsch, also für einen Türken, wie gesagt, ne? Das ist schon nicht verkehrt, was sie da an Fähigkeiten an den Tag legen.
Wenn Sie jetzt der Ansicht sind, ach, der ist aber empfindlich, so schlimm ist das doch gar nicht, stellen Sie sich folgende Situation vor. Ich gehe in Brandenburg oder Niedersachsen spätabends so lange allein durch einen Park, bis mich ein paar freundliche Mitbürger in festem Schuhwerk mit Holzsportgeräten aus dem angelsächsischen Raum höflich auf meine eventuelle Andersartigkeit hinweisen. Dann greife ich in meine Tasche und sage, haltet ein, meine Landsleute, denn ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, und zeige den Jungs meinen deutschen Pass. Der Anführer schaut hinein und erwidert galant, oh, Entschuldigung, lieber Herr deutscher Mitbürger Cevikolu, da wäre uns doch fast ein zwischenbürgerliches Missgeschick passiert. Einen schönen Abend noch. Wenn mir das irgendwann passiert, liebe Freundin Karlsruhe, denke ich vielleicht noch einmal darüber nach, ob es für mich möglich ist, ein ordentlicher Deutscher zu werden.
Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf, doch keiner fragt danach, wenn ich in die falsche Straße laufe. Komm dem Raum aus dem Maul auf.
Gut, dass ich immer schnell war beim 100-Meter-Lauf. Gewalt in Gestalt einer Faust, die geballt. Oder einem blitzenden Messer, einer Waffe, die knallt.
Viele werden behaupten, wir würden übertreiben. Doch seit 20 Jahren leben wir hier. Sind es leicht zu schweigen.
Pogrome entstehen.
Polizei steht daneben.
Ich bin schwarz. Ich bin schwarze Deutsche.
Afrodeutsche, schwarze Deutsche, wie es immer. Ich bin ein deutscher Bürger.
Und der andere Schritt, den ich zu leisten hatte, war, diese Brücke selbst zu überqueren. Eben den Mut zu haben, Deutsch zu werden. Das ist schon eine Leistung. Und diesen Weg habe ich eben mit meinem Kleid überschritten. Das Kleid, das ich anhatte, als ich mein Passbild machen ließ für meinen ersten deutschen Pass. Dieses Kleid ist ein langes weißes Kleid. Es ist eine handgewobene Wolle mit Stickarbeit. Und diese Stickarbeiten am Rande vom Hals sieht man auf dem Foto. Das Kreuz leider nicht. Wir sind Christen aus dem Hochland Eritreas. Und diese traditionellen Kleider sind mit Kreuzen versehen. Das sieht man nicht, aber man sieht am Rande um den Hals herum praktisch diese schönen Stickarbeiten. Und umrahmt von meinem Afro war ich stolz auf dieses Foto.
Die Blicke von den Leuten, von der Gesellschaft, bringen mir das so rüber, auch wenn ich kein Kopftuch trage. Ich habe schwarze Haare, bin dunkelhäutig, ich bin ein Ausländer. Die sehen nicht in meiner Tasche, dass ich eingebürgert bin oder dass ich Deutsche bin, ne?
Ich bin ein deutscher Bürger. Genauso wie alle anderen.
Meine Meinung, der Mensch ist Mensch.
Es ist so, ich kann sagen, was ich will. Ich kann sagen, ich bin Deutscher und kommt die Nächste und sagt dir, nein, du bist Türke. Dann ist ja wieder alles erledigt.
Ja, ich meine, wenn man sich die Einbürgerungszahlen anguckt heute, die ja in den 90er Jahren dann auch ab 2000 durch die Veränderungen des Staatsangehörigkeitsrechts zunächst steigen, aber doch jetzt in den letzten Jahren insgesamt wieder sehr deprimierend abgefallen sind.
1995 313.606.
2000 186.000.
2004 127.153.
2005 117.241.
2007 113.000.
2008 94.470.
Dann denke ich, müssen wir realisieren, dass es da auch eine Langzeitwirkung der Politik gibt, die signalisiert hat über Jahrzehnte hinweg, ihr seid unerwünscht, ihr gehört hier nicht dazu. Und im Moment ist ja gar nicht absehbar, dass sich an der politischen Ausgrenzung von mehreren Millionen Menschen, die in diesem Land leben, kurz- oder mittelfristig Gravierendes ändern wird.
Hier ist eigentlich schön, fast so schön wie in meiner Heimat, aber duftet nicht so schön. Und hier ist vielleicht nicht so warm, daher duftet das nicht so gut. Aber wir werden uns bemühen, ein bisschen mehr Wärme reinzubringen.
Aber hier, Lieben, ist es zweite Heimat in Deutschland. Bedeutet zweite Heimat, weil unsere Heimat ist es Heimweg.
Und Ihre Familie wächst heute in wenigen Minuten um 80 Millionen Menschen. Die kennen Sie nicht alle. Bei einigen ist es auch nicht so schlimm, dass Sie sie nicht kennen. Bei anderen ist es wieder schade. Aber es ist gut, eine starke Gemeinschaft im Rücken zu haben. Ich hoffe, dass Sie das nie benötigen. Aber es ist schon immer gut, einen Schirm dabei zu haben. Für den Fall, dass es regnet.
Du bist nicht blond geworden? Nicht blauäugig? Dasselbe Blut fließt in deinen Adern? Die Unsicherheit, das Warten ist vorbei. Du wirst deutscher Bürger. Dein alter Pass ist nichts als ein Andenken wert.
Nach einem 6-monatigen Verfahren wird Herr Batal S., der Sohn eines Gastarbeiters, der seit 40 Jahren als türkischer Staatsbürger in Deutschland lebt, Deutscher.
Ich möchte nicht eine Nummer sein.
Mariam C., die Mutter der kleinen Rüm, hat sich nicht getraut, den Bürgermeister in seinem Amtszimmer aufzusuchen. Ihr dritter Einbürgerungsantrag wurde abgelehnt. Ob sie und ihr Mann einen vierten Antrag stellen werden, ist ungewiss. Das Geld für weitere Anwaltskosten fehlt.
Die Hürde in diesem Fall ist natürlich relativ hoch, weil hier mehrere Gründe, also vor allen Dingen zwei Gründe vorliegen, die hier die Ablehnung begründet haben. Zum einen die fehlenden Sprachkenntnisse und zum anderen die fehlende Fähigkeit, sich aus eigenen Mitteln zu ernähren.
Der Rechtsanwalt der Familie.
Dies hat natürlich die ungerechte Folge, dass hier der deutsche Pass verwehrt wird, obwohl 8 Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft haben und inzwischen sogar deutsche Enkel vorhanden sind. Trotz dieser Tatsachen wird es den beiden betroffenen Eheleuten in absehbarer Zeit nicht möglich sein, selbst die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben.
Mariam C. und ihr Mann Ali sind fast 50 Jahre alt. Ihr halbes Leben verbrachten sie in Deutschland. Wird auch ihnen irgendwann eine Einbürgerungsurkunde überreicht werden? Oder werden sie auch künftig Zuschauer des politischen Geschehens bleiben?
Wir werden gemeinsam mit ihnen nun die Einbürgerungsurkunden aushändigen. Jeder einzelne von ihnen wird aufgerufen. Jeder einzelne von ihnen kommt bitte nach vorne und gibt laut und verständlich in einer feierlichen Position seine feierliche, festliche Versicherung ab, dass er sich zu den Gesetzen und zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bekennt.
Herr Batal, zu lang.
Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden könnte.
Ja, ich werde dieses Land achten. Das ist genauso wie ein Er. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ja, mein Mann werde ich achten, lieben, bis uns der Tod scheint. Musste ich mal nach, wie sagt man, Anerkenntnis geben, ne?
Herr Kamil, Ketache.
Zweimal im Monat verteilt der Bürgermeister kleine weiße Plüschbären an die Kinder und das Grundgesetz an die Erwachsenen und lächelt für das Erinnerungsfoto in die Kamera. Wieder und immer wieder.
Ich erkläre feierlich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werde, was ihr schaden können würde.
Könnte.
Ist genau dasselbe.
Könnte.
Nee,
ja, könnte, würde. Kann man verwenden. Hey,
das ist
das gehört hier?
Nee, das ist richtig.
Ja. Der was Unterschied zwischen Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2?
Genau dasselbe. Na, ist naja. Okay. Was wäre schade.
Erstmal geben Sie die Verfassung.
Okay.
Dann nehmen Sie bitte meine Glückwünsche. Sie sind Danke. Jetzt deutscher Staatsangehöriger. Alles Danke. Gute. Genau. Jetzt gibt's ein Foto.
Du sollst aufstehen. Dich erheben. Alle erheben sich.
Ich habe vom Bürgermeister einen weißen Teddybär bekommen.
Du sollst die Lippen bewegen. Dein Nachbar bewegt stumm seine Lippen. Du sollst singen. Einigkeit singen. Unter Recht.
Es ist nicht so einfach, Deutsch zu werden. Die können die Leute da deutsche Staatsbürgerschaft haben, ich auch. Aber mit Singen, ich meinte, werde ich mit Singen Deutsch? Nee.
Werde ich mit Singen Deutsch? Ein Feature zur Einbürgerung von Inge Braun und Helmut Huber.
Ich erkläre freilich, dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten und alles unterlassen werden, was ihr schaden konnte.
An einem Freitagmittag wird Sana H. deutsche Staatsbürgerin.
Vorher habe ich gedacht, ich muss meine irakische Pass abgeben und ich war richtig von ihnen richtig traurig, ja. Aber sie hat mir gesagt, ich kann behalten, da freue ich mich darüber, richtig.
Es sprachen Irm Herrmann, Julia Hummer, Katharina Zapatka, Fatice Vikulu und Klaus Manchen. Ton Lutz Pahl. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk und Rundfunk Berlin-Brandenburg 2009.